Soll ich mir noch schnell Nasenspray reinballern?
Ey, wir haben Zeit, mach.
Kann ich noch schnell? Okay, ja, ich mach's mal schnell, weil es nervt mich gerade sehr. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen zwischen Feminismus und Popkultur in der gleichen Stadt, aber nicht in der gleichen Wohnung oder nicht im gleichen Raum, denn in Corona-Times bleiben wir socially distant und treffen uns heute oldschool-mäßig über Skype, so wie in den ersten Folgen. Hallo Maxi.
Hallo, ja, yes, fühlt sich auch richtig oldschool, Feuer- und Brotmäßig an, hier so vor meinem kleinen Podcaster-Mikrofon zu sitzen und dich auf dem Skype-Bildschirm zu sehen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Auch wenn es viele ja auch immer noch so schreiben, ist es ja schon länger eigentlich so, dass wir immer gemeinsam aufnehmen in Berlin, aber jetzt halten wir uns natürlich ans Social Distancing und sprechen hier. Wie geht es dir?
Mir geht es eigentlich ganz okay, den Umständen entsprechend eigentlich relativ gut, weil das lese ich sehr oft und mir geht es auch so, dass das natürlich diese Zeit auch sehr zum Vorschein bringt, wie man so positioniert ist, und ich fühle mich sehr privilegiert als Person mit einer Wohnung, in der ich rumlaufen kann, mit einem Menschen, mit dem ich zusammen bin, den ich gerne habe, wo wir uns Arbeit teilen können. Und dann habe ich noch nicht mal viel Arbeit, weil ich keine Kinder habe. Ich habe jetzt noch ein bisschen Geld auf dem Konto, auch wenn ich viel Einkommen jetzt verloren habe. Aber so, I'm fine. Wie geht's dir?
Ja, witzigerweise ist die Situation bei mir ja eine ähnliche. Also ich fühle mich auch so, als könnte ich mich innerhalb dieser sehr doch oft komisch anfühlenden Zeit mich nicht so beschweren, möchte ich auch gar nicht, sondern ich bin auch sehr, sehr oft sehr, sehr dankbar, solange die Lieben gesund sind und so weiter. Das ist alles irgendwie das Wichtigste. Dennoch ist es natürlich eine ganz komische Zeit und man geht so durch alle möglichen Gefühle. Und ich glaube, es gäbe unfassbar viel zu besprechen. Ich höre ja auch, wie du ja auch, viele Podcasts oder schaue viel Nachrichten, lese viel Artikel und so weiter. Und du kannst dich ja permanent, ich meine nicht mal nur News, ne, aber du kannst dich permanent mit so vielen verschiedenen Aspekten von Corona und allem, was dazugehört, also auf die Gesellschaft und die Welt und so weiter bezogen, kannst du dich immer weiter mit Informationen füttern. Und ja, man weiß ja gar nicht so richtig, was das eigentlich mit einem macht. Also ich gehe auch so durch ganz viele verschiedene Stimmungen und versuche das irgendwie so zu akzeptieren. Und ja, ich kann gerade natürlich auch weniger arbeiten, beziehungsweise fast ausschließlich für alles, was nicht mit meinem Synchronsprecherinnen-Job zu tun hat, kann ich was machen. Aber die Studios sind halt bis zum 20. April auch erstmal dicht. Danach wird sich zeigen, was passiert. Ja, man kommt irgendwie viel ins Grübeln, ins Nachdenken. Und natürlich erinnert man sich auch immer wieder daran, wie gut es einem geht.
Genau, ich glaube auch, dass das dieses sich ständig damit befassen. Also ich meine, ich muss das natürlich jetzt auch noch machen, weil ich jetzt auch journalistisch das machen muss. Also ich, das gehört ja zu meinem Beruf. Aber auch, was für eine komische Zeit es ist, dass wir jeden Tag uns damit befassen, wie viele Menschen an einer Krankheit gestorben sind. Also so, dann immer so die genaue Zahl jeden Tag verkünden. Weil das habe ich bei Radiolab gehört. Sie meinte, stell mal vor, man würde jeden Tag irgendwie sagen, heute sind so und so viele Menschen an Krebs gestorben oder so. Also das soll jetzt keine Verharmlosung sein, nur das ist so krass, diese Konzentration auf so eine Krankheit und so weiter, also dass das jetzt so alles so dominiert.
Wir haben ja auch für diese Folge so ein bisschen überlegt, was können wir eigentlich jetzt machen, weil sich so viel irgendwie ganz komisch anfühlt jetzt in dieser Zeit, also jetzt irgendein völlig von außen raufgelegtes Thema so zu besprechen, ohne im Kontext von Corona, geht irgendwie gar nicht, ne? Also fühlt sich irgendwie falsch an. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was könnten denn unsere HörerInnen rauchen oder was können wir euch geben oder was beschäftigt uns, so dass war so ein bisschen der Antrieb für diese Folge.
Genau, weil wir waren so ein bisschen gefangen zwischen, wir wollen jetzt nicht eine Folge über Corona machen, weil man hat das Gefühl, es wird eh schon alles besprochen und alles gesagt. Und gleichzeitig kann man auch keine Folge ohne Corona machen, weil jetzt durch dieses Durchscannen, worüber wollen wir reden, was ist gerade uns ein Bedürfnis, sind wir eigentlich auf ein Thema wieder zurückgekommen, was wir schon längst ohnehin machen wollten.
Ja.
Aber jetzt hat es nochmal ein bisschen anderen Kontext. Und das ist das Thema Geld. Weil Geld. Nein, das ist ja so ein bisschen, merken wir ja manchmal in unseren Vorgesprächen oder in dieser Themensuche, dass wir auf Sachen stoßen und merken so, aha, guck mal, das ist eigentlich so ein Thema, was so wichtig und präsent ist und das natürlich alle Leute beschäftigt. Und trotzdem ist es irgendwie immer noch tabuisiert und man meint, es ist irgendwie nicht mehr besprechenswert, aber es ist halt voll besprechenswert.
Ja, ja.
Und ich meine, natürlich ist alleine schon das Thema Geld viel zu groß,
ja,
mal wieder für eine Feuer- und Brotfolge, aber wir fangen halt einfach mal an. Und natürlich ist es in dieser Zeit natürlich nochmal besonders präsent, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich keine Gedanken um Geld macht. Persönlich, aber natürlich auch so wirtschaftlich, weltwirtschaftlich.
Ja.
Gesehen. Ich habe letztens auch dieses Meme gesehen, was ja auch total viral gegangen ist, dieses so Millennials celebrating their second once in a lifetime economic crisis. Und dann sieht man so Paul Rudd, der so sagt, look at us.
Hey, look at us.
Look at us.
Huh? Who would have thought?
Not me.
Yeah. Hey, look at us. Genau, wir machen das jetzt zum zweiten Mal, erwartet uns eine unglaublich massive Wirtschaftskrise. Jetzt, ich meine, okay, die erste war 2008, da waren wir gerade 19 und da waren wir jetzt noch nicht so fully involved im Wirtschaftsapparat.
Nicht aber, so wie jetzt.
Aber jetzt schon.
Aber magst du ganz kurz, entschuldige, dass ich reingrätsche, aber magst du ganz kurz nochmal 2008 in so zwei Sätzen zusammenfassen?
Natürlich.
Because I didn't know that. Also in 2008 hatte ich keine Ahnung, was da passiert ist. So.
Es ist ja, also 2008 war das Jahr der großen Wirtschaftskrise. Ich kann das jetzt nicht alles genau wiederholen, was da passiert ist. Hey, hier ist Alice nochmal. Ich gehe hier kurz raus aus dem Gespräch, weil ich die Finanzkrise in dem Gespräch nicht wirklich gut erklärt habe. Das erspare ich euch und deshalb erkläre ich es euch jetzt nochmal. Ganz schnell, dauert auch nur 3 Minuten. Also, was war 2008 während der Finanzkrise los? Alles fing an in den USA. Man muss sich vorstellen, dass zu der Zeit so ein bisschen Wolf of Wall Street-mäßige Stimmung am Finanzmarkt herrschte. Banken haben Kredite rausgehauen wie blöd, damit Menschen Immobilien kaufen konnten. Und warum war so Partytime? Der Leitzins war damals super niedrig, also der Zins, an den sich die Banken bei der Vergabe von Krediten orientieren. Und die Banken haben so viele Kredite rausgehauen für Menschen, die Häuser kaufen wollten, auch wenn die eigentlich nicht so kreditwürdig waren. Aber die Rechnung der Banken war, naja, die Zinsen sind ja super niedrig und gleichzeitig werden die Häuser, die die Menschen kaufen, ja immer mehr wert sein. So, dann ist aber auch noch ein Riesenteil unserer Wirtschaft der Handel mit Schulden. Also die Bank, bei der du einen Kredit nimmst, bei der du dir Geld leihst, verkauft dann vielleicht deine Schulden an eine andere Bank und die verkauft sie wiederum weiter. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das haben die Banken auch gemacht bei den Häuserkrediten, bei denen sie dachten, ha, sichere Sache, niedriger Leitzins, Häuser gewinnen immer an mehr Wert. Die Banken haben dann unterschiedliche Hypotheken zusammengeschnürt und diese Pakete als Wertpapiere an andere Banken verkauft. Und andere Banken haben es auch genommen, weil galt ja als supersichere Anlage. Aber dann wurde der Leitzins wieder angehoben. Und auf einmal hatten die Menschen sehr viel mehr zurückzuzahlen und das konnten viele nicht. Und die Banken blieben quasi auf ihren Krediten sitzen. Alle waren pleite, keiner kaufte mehr Häuser. Heißt, die Banken waren quasi broke. Aber weil amerikanische Banken diese Schuldenpakete ja schon längst weiterverkauft hatten an andere Banken überall auf der Welt, hingen auf einmal alle mit drin. Und dann haben viele Banken mit diesen Schuldenpaketen weitergehandelt, auch als sie schon längst wussten, dass die Wertpapiere eigentlich Schrott waren. Man könnte jetzt auch sagen, ja, blöd für die Bank, dann geht die halt pleite. Aber wenn eine Bank pleite geht, sind bald alle anderen auch pleite, weil alle ja ihr Geld auf der Bank haben. Also fing diese große Bankenrettung an. Und in Deutschland betraf das zwei Banken, einmal die Deutsche Bank und die Commerzbank. Und danach hatte keiner mehr so richtig Bock zu investieren. Die Banken trauten sich gegenseitig überhaupt nicht mehr über den Weg. Und so wurde aus der Bankenkrise eine Wirtschaftskrise. Keiner investierte mehr. Und das Schlimmste, was nämlich einem kapitalistischen System passieren kann, ist, wenn Leute aufhören, Sachen zu kaufen oder aufhören zu investieren. Und genau das ist passiert. Also, was passiert? Es gingen Konjunkturprogramme los. Die Regierung hat quasi einen auf Sugar Daddy oder Sugar Mama gemacht, damit wir Geld ausgeben konnten, damit der Laden wieder läuft. Aber in Deutschland, wo die Wirtschaft gut läuft und vieles auch über Exporte läuft, geht das ganz gut. Aber in anderen Ländern nicht so. Zypern, Spanien, Irland, Portugal und vor allen Dingen Griechenland kamen mit ihrer Bankenrettung nicht so gut klar. Das war die Zeit, in denen dann diese Rettungspakete kamen. Und viele europäische Länder, insbesondere im Süden, haben sich eigentlich von dieser Wirtschaftskrise bis heute nicht erholt. Tja, und jetzt kommt was Neues. Das waren jetzt schon 4 Minuten. Jetzt geht's auch weiter mit dem eigentlichen Gespräch. Das war so furchtbar. Das war so schrecklich.
Ja.
Und das passiert jetzt einfach nochmal. It's gonna happen again. Was einfach so absolut anstrengend ist. Und das passiert halt auf der ganzen Welt. Und das hat eben diese großen Konsequenzen, die ich jetzt gerade versucht habe, so ein bisschen zu umreißen. Aber es hat natürlich auch ganz persönliche Konsequenzen. Gerade können viele Menschen nicht arbeiten. Die Leute, die arbeiten, arbeiten viel zu viel unter ganz unglaublich schwierigen Bedingungen. Also, it's not the best time in economics, sagen wir mal so.
Klar, Geld ist einfach ein Riesenthema in allen Bereichen und ich denke auch, es gibt einfach diese unglaublich vielen betroffenen Bereiche, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen und aufhören soll. Ne? Also es gibt natürlich im engsten Freundeskreis prekär beschäftigte Menschen, die vielleicht noch in der Ausbildung sind, oder es gibt natürlich Leute, die KünstlerInnen sind oder zum Beispiel als MusikerInnen ihr Geld verdienen, wo jetzt alles ausfällt, aber natürlich auch jegliche kleinen Betriebe, Leute, die irgendwie einfach 2, 3 Angestellte haben und Gastros und kleine Läden und überhaupt, ne? Also man weiß überhaupt nicht, wo fängt's an, wo hört's auf. Es ist einfach terrible. Es ist wirklich furchtbar, wenn man sich das anguckt. Und ja, ich glaube, es ist einfach ganz viel wert, wenn man jetzt gerade keine akute Existenzangst haben muss. Gleichzeitig habe ich auch schon wieder in einem Artikel gelesen auf finanzen.net, dass tatsächlich die Corona-Krise auch wieder eine Frauenkrise ist, sozusagen eine weibliche Krise, weil eben 70% der Beschäftigten im Gesundheitswesen weiblich sind und die sich natürlich einerseits einem viel höheren Infektionsrisiko aussetzen. Gleichzeitig haben Frauen natürlich auch Kinder, übernehmen oft mehr sogenannte Care-Arbeit in den Familien, was natürlich jetzt alles erschwert ist. Das muss ich nicht erklären. Das ist alles kaum vereinbar und bringt die Leute ganz klar an ihre Grenzen. Dann gibt's aber eben auch noch so Unter- und Teilaspekte, dass obwohl Frauen eben 70% in den Gesundheitsbereichen ausmachen der Beschäftigten, sind sie halt in den Entscheider- und Führungspositionen politisch total unterrepräsentiert. Und wo mir das auch immer ganz stark aufgefallen ist, ist zum Beispiel Theresa Bücker, die schreibt immer auf Twitter ganz viel über Frauengesundheitsthemen. Und da geht's eben auch viel um Geburt und Geburtenhebammensituationen und so weiter. Und das ist natürlich zum Beispiel auch was, wo man jetzt gerade merkt, in ganz vielen Überlegungen wird das überhaupt nicht berücksichtigt, wie jetzt zum Beispiel die Situation für Schwangere ist oder werden Kreissäle geschlossen? Was machen Hebammen jetzt mit erhöhter Ansteckungsgefahr? Und das sind alles Themen, wo du öffentlich überhaupt nichts drüber liest. Ne? Also ich könnte da jetzt, es gibt so viele Teilaspekte, es Schwangerschaftsabbrüche, whatever. Ne? Das kann ich gar nicht alles ansprechen. Lest bei Theresa Bücker auf Twitter, das ist unheimlich lehrreich. Sie schreibt da ganz wichtige Sachen. Aber ich denke mir immer so, hey, es ist halt die Hälfte der Bevölkerung. Und es sind die Kinder, die geboren werden, um die es da geht. Und es fällt hinten über, weil es kein Thema ist, was eine große Lobby hat in den Entscheidergremien dieser Welt, dieser Gesellschaft.
Naja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass das Kind ist quasi schon in den Brunnen gefallen. Wir haben diese Pandemie. Und es wird nochmal deutlich, was es schon vorher für eine ungerechte Welt war oder ist. Und jetzt ist es natürlich die denkbar schlechteste Zeit, diese Dinge irgendwo umzustrukturieren, weil Hebammen waren auch schon vorher schlecht situiert und der ganze Aspekt um sogenannte Frauengesundheit war auch vorher schon in keinem guten Zustand. Also das, was schon vorher scheiße war, sagen wir mal ganz salopp gesagt, wird jetzt nur noch schlimmer.
Ja.
Und es ist die Situation, eben auch die Situation der PflegerInnen wird schlimmer, die Situation der alleinerziehenden Mütter wird schlimmer. Ja. Also Leute, die auf soziale Hilfe und soziale Strukturen angewiesen sind, es wird auch schlimmer. Also Corona trifft alle, aber es trifft tatsächlich nicht alle gleich. Es ist bei jeder Krise, bei jeder Katastrophe, ist es immer so, dass die Leute, die schon vorher benachteiligt waren, die Konsequenzen so einer Krise immer am klarsten spüren. Und deshalb ist es auch klar, dass das bei Frauen auch der Fall ist. Und es wird auch wirtschaftlich der Fall sein. Und trotzdem hat man immer, würde ich auch sagen, eher quasi, dass ich halt denke so an diese, an so Ladenbesitzer,
viel,
die jetzt so ihren Laden nicht aufmachen können. Aber daran weil ich es natürlich vor meiner Tür habe und weil ich das sehe und weil die Leute, weil ich sehe, wie diese Rollläden alle runter sind und ich denke so, boah, die Menschen.
Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich auch, wir haben eine sehr gute Freundin von uns, ist Sängerin, der sind jetzt mal eben alle Auftritte irgendwie gecancelt worden. Wir sind davon natürlich auch mit unseren Live-Podcasts total betroffen, du mit deinen Lesungen. Ich habe natürlich auch viel mit Schauspielern und Schauspielerinnen zu tun. Oder auch DJs, ne, finde ich auch total wichtig hervorzuheben. Was macht man also bei Leuten, wo wirklich alles einfach ausfällt? Dafür gibt's ja auch so ein bisschen schon Hilfen. Das ist ja auch irgendwie recht schnell jetzt schon umgesetzt worden. Zum Beispiel mit diesem Corona-Zuschuss für Solo-Selbstständige und FreiberuflerInnen, den man irgendwie beantragen kann und den ja jetzt auch viele schon ausbezahlt bekommen haben. Das finde ich aber auch interessant, weil ich in meinem Freundeskreis verschiedene Äußerungen dazu gehört habe. Und das würde mich auch mal interessieren, wie das bei dir war. Weil auf einmal sah man so, auf Instagram und Twitter wurde überall diese Warteschlange kommentiert. Also alle standen quasi in dieser virtuellen Warteschlange, wo man sich anstellen musste, wo ich auch lustig finde so. Und dann haben natürlich einige gesagt, hey, das ist, weil ich dann überlegt habe, kann ich das beantragen, darf ich das beantragen? Ich habe ja auch jetzt einfach Ausfall und ich weiß ja nicht, wann ich wieder arbeiten kann. Ich habe aber natürlich auch ein paar Rücklagen. So, ich habe hin und her überlegt. Und dann habe ich eben von manchen gehört, dass es so war, ja, das ist jetzt, um die allernötigsten Kosten zu decken und für Leute, die in direkter Not sind, als Unterstützung. Und das dürft ihr nur beantragen, wenn ihr wirklich total in akuter Not seid, die Miete nicht zu bezahlen. Und gleichzeitig habe ich von anderen Selbstständigen gehört, dass sie das selbstverständlich beantragen. Ich will mich nicht wirklich auf eine Seite stellen, aber ich finde einfach die Gedanken dahinter interessant. Weil natürlich, wenn man sagt, es ist ein solidarisches System und man soll nicht das jetzt beantragen, wenn man es nicht unbedingt braucht. Aber gleichzeitig auch, wenn man jetzt sagt, das ist erstmal ausreichend vorhanden, was ja auf der Seite auch steht. Ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, dass sich das sehr unterscheidet, wer jetzt sagt, ich habe das verdient, das in Anspruch zu nehmen oder nicht. Und ich konnte das für mich selber auch gar nicht klar sagen, weil man natürlich denkt direkt, man würde das jetzt jemand wegnehmen. Und gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass man als solo-selbstständige Person, je nachdem, was man macht, hat man halt dieses hohe Risiko. Man hat wahrscheinlich keinen Anspruch auf Krankengeld, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und muss sich irgendwie selber versichern und gucken, wo man bleibt. Ja, ich fand es interessant. Wie war das bei dir?
Ich habe auch einen echt großen Unterschied gemerkt von manchen Leuten, die sich irgendwie echt Gedanken gemacht haben, darf ich das überhaupt nehmen? Is it mine to take? Und mir ging es persönlich auch so. Und jetzt habe ich mich auch dafür entschieden, dieses Geld in Anspruch zu nehmen, weil genau, man kann ja Steuern drauf zahlen oder wenn, dann kann man es ja auch zurückzahlen oder so. Weil ich kenne auch dann wiederum Leute, die das einfach so nehmen and grab it und so weiter.
Ja, ist klar, ja auch gut. Ich auch.
Aber ganz ehrlich, so Leute, jemand, der schon mal öffentliche Gelder bezogen hat, weiß, watch out. So, ich weiß, sie sagen, man muss es nicht zurückzahlen, but there is, die werden es auf jeden Fall, keine Ahnung.
Über Steuer und so zurückprüfen.
Über Steuer, oder die werden auf jeden Fall danach fragen. Ist nicht so, als ob man das Geld einfach so bekommt und dann wird da nie jemand irgendwie nachhaken, weil das ist immer noch Germany, so. Aber das will ich nur sagen. Aber ich habe auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mir kam es so vor, auch, dass ich hier gemerkt habe, dass es vor allen Dingen Männer waren, die keine zwei Sekunden überlegt haben, ob sie dieses Geld beantragen können oder nicht, egal, ob die jetzt Geld auf dem Konto haben oder nicht. Ihnen ging es eher darum, ich habe Geld verloren, ich habe Berechtigung, dieses Geld zu nehmen. Und es waren vor allen Dingen Frauen, die sehr viel öfter gezögert haben und gedacht haben, ist es okay, wenn ich dieses Geld beantrage? Das ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass auch hier sich wieder so ein klassisches Rollenklischee aufmacht. Dieses schwierige Verhältnis von Frauen und Geld, dieses so, ich setze mich nicht gerne damit auseinander. Und solange ich irgendwie einfach Geld habe, geht es mir auch gut. Ich will überhaupt nicht darüber nachdenken, über all diese Sachen. Es interessiert mich auch nicht. Ich mag Geld auch nicht. Es ist gut, dass es da ist, aber ich habe jetzt keinen Bock, darüber nachzudenken oder mich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich bin auf jeden Fall 100% guilty of this. Aber ich glaube, es geht halt einfach vielen, vielen, vor allen Dingen Frauen so oder aber auch Leute aus Familien mit geringem Einkommen oder so. Also alle Leute, die irgendwie tatsächlich, sag ich mal, es nicht beigebracht bekommen, ein gutes Verhältnis zu Geld zu haben, sage ich mal so.
Ich habe den Eindruck, es ist im vergangenen Jahr zumindest auf meiner, so auf meinem Tablett in der Social-Media-Welt sozusagen ein bisschen mehr nach oben geschwappt. Es gibt schon so Leute wie zum Beispiel Madame Moneypenny oder die Finanzheldin oder so. Es gibt immer mehr Frauen, die auch aufklären darüber und andere Frauen darauf aufmerksam machen wollen, dass sie...
Es gibt ja auch Plan W, diesen Podcast auch noch.
Zum Beispiel, also da gibt es auf jeden Fall mehr Angebot mittlerweile, aber wir wollen trotzdem, es wäre sicherlich auch spannend, mal mit einer Expertin dazu zu sprechen, aber wir wollen zumindest auch noch mal so ein bisschen bestimmte Themen abreißen. Und du hast ja gerade schon so gesagt, woran liegt das eigentlich, dass es für Frauen so schwierig ist, sich irgendwie oft mit Geld zu beschäftigen? Warum schickt sich das irgendwie nicht so richtig? Warum tut man sich so schwer? Was sind irgendwie so die Gedanken? Und ich kann das tatsächlich auch nur sagen, dass mir das auch immer mit im Gespräch mit Freundinnen oft begegnet, dass gerade diese Gedanken sich immer wieder reproduzieren, was du eben schon gesagt hast. Zum Beispiel auch dieses so, mir ist Geld nicht wichtig. Ne? Also, dass man sagt, ja, ich will ja nicht, dass mir Geld wichtig ist, sondern das Wichtigste ist Liebe und Gesundheit und so. Und natürlich ist es so, Geld ist nur dann nicht wichtig, wenn man es hat, zumindest bis zu dem Maße, dass man irgendwie gut leben kann. Und dann ist es für viele Menschen aber auch schon Schluss, ne? Gerade für Frauen. Die sagen dann, okay, das reicht, das habe ich, aber ich brauche ja nicht mehr. Und auch diese Grundidee, auch wenn das jetzt nur ganz kurz angerissen ist, aber dass zum Beispiel jetzt dieses Geld, ne, dieser Zuschuss, ne, also du bekommst ja etwas dann, was du jetzt niemandem wegnimmst. So, es ist nicht so, dass das, sondern das ist ja der Staat, der das dann in dem Moment an dich auszahlt. Und trotzdem hat man irgendwie so ein diffuses, schlechtes Gewissen. Ne? Also man hat immer irgendwie so diesen Gedanken, jemand anders kann das ja eher brauchen als ich. Und dann war es aber so, dass ich irgendwann im letzten halben Jahr auch irgendwann diesen Satz gelesen habe, im Jahr 2015 haben gerade mal 10% der Frauen zwischen 30 und 50 mehr als 2000 Euro netto verdient. Das hat eine Studie des Bundesfamilienministeriums herausgestellt. Das wurde auch irgendwie auf Instagram ganz oft, was ist so ein Sharepick oder das ist geteilt, und ich fand das schon echt krass, weil ich einfach dachte, zwischen 30 und 50 nicht mehr als 2000 netto. Ne? Und natürlich ist es klar, dass das viele verschiedene Gründe hat, aber es ist ganz schön bitter.
So. Ja, also wir sind immer noch bei einem Pay Gap von 20% oder 21%, ich weiß jetzt gerade nicht genau, bei Männern und Frauen. In Ostdeutschland 7%, muss man auch noch dazu sagen, weil es einfach so ein krasser Unterschied ist. Aber insgesamt in der Bundesrepublik sind es 20%.
Das ist ja dann dieser, es gibt da ja zwei Zahlen, ne? Der unbereinigte Pay Gap und der bereinigte Pay Gap.
Beim bereinigten ist es 6%, also genau. Dass man, also das ist dieses gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also diese 6% kann man durch direkte Diskriminierung erklären.
Genau, ja.
Aber dann gibt es einfach noch die anderen Prozentpunkte, die wegen struktureller Diskriminierung oder einfach dem Patriarchat oder einfach generell Scheißsystem
Genau, also dieses Irrtum von, es ist auf dem Papier Entscheidungsfreiheit, ist halt noch lange nicht im echten Leben Entscheidungsfreiheit. Ne? Also dass man zum Beispiel sagt, ja, im Prinzip kann ja, wenn eine Frau und ein Mann in einer cis-hetero-Beziehung sind und ein Kind bekommen und die Frau weniger verdient, kann sie ja trotzdem arbeiten gehen und der Mann zu Hause bleiben. So, das ist diese vermeintliche Entscheidungsfreiheit, wird aber, muss man sich aber erstmal leisten können, ne? Dass ja. derjenige arbeiten geht, der weniger verdient. Und da sind wir zum Beispiel bei einem der Gründe dafür, was ich eben so anleiten wollte, dieses so, warum haben Frauen weniger Geld als Männer? Und da gibt's eben den immer noch überall vorhandenen Gender Pay Gap. Dann gibt es natürlich den Grund, dass Frauen viel mehr im Niedriglohnsektor tätig sind, also generell viel weniger in Führungspositionen und in höheren Positionen. Und das eine hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass, klar, Familiengründung, Frauen gehen öfter, steigen öfter aus, nehmen öfter Elternzeit, machen länger Pausen, arbeiten öfter in Teilzeit, sind alleinerziehend. All das hat natürlich direkte Auswirkungen auf Altersarmut, von der Frauen natürlich auch mehr bedroht sind. Und Studien zeigen sogar, dass Mädchen im Durchschnitt weniger Taschengeld bekommen als Jungs. Das heißt, ich denke, eine große Antwort auf die Fragen ist schon immer noch die Unvereinbarkeit von Karriere und Familie. Ja. Dass es einfach zum Beispiel in Deutschland immer noch ein System ist, was es wahnsinnig schwer macht für Eltern, da eine ausgewogene Lösung zu finden, dass nicht nur ein Elternteil der Hauptverdiener ist und das andere Elternteil besser zu Hause bleibt, was ja einfach ein sehr veraltetes Modell ist, in dem halt unsere Großeltern gelebt haben. So.
Auch durch das Ehegattensplitting.
Hallo, hier ist Maxi nochmal mit einer kleinen Erklärung zu Ehegattensplitting. Ehegattensplitting kommt von Englisch to split, also aufteilen, und bezeichnet einen Steuertarif, mit dem seit 1958 in Deutschland Ehepaare ihre Steuerlast anders aufteilen können. Ganz besonders hilfreich ist es, wenn ein Teil viel weniger verdient als der andere. Seit 2013 ist Ehegattensplitting auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften anwendbar. Das System bei Ehegattensplitting sieht vor, dass man das Einkommen beider Parts zusammenrechnet, davon die Hälfte nimmt und darauf dann die Einkommenssteuer nimmt. Also vorher wird der Betrag noch einmal verdoppelt. Das bedeutet aber eigentlich in jedem Fall eine Steuerersparnis. Und je größer der Unterschied ist, desto größer die Steuerersparnis. Das heißt, es bevorteilt auch, wenn der eine Partner nichts oder fast gar nichts verdient. Deswegen stand Ehegattensplitting auch schon häufiger in der Kritik.
Also, dass es aber immer noch ein Modell ist, was quasi befördert wird. Und die Sache ist ja auch, man muss bei dieser Pay Gap eben genau sagen, dass es eigentlich vor allen Dingen eine Diskriminierung von Müttern ist.
Ja.
Und dass da eigentlich ja der sehr viel schwerwiegendere Pay Gap stattfindet.
Genau.
Was einen auch, das muss ich ja auch sagen, ich meine jetzt gerade wird das natürlich für einen selber auch nochmal zunehmend relevant, dass man halt denkt, okay, ich kann gerade kein Kind bekommen wegen auch, also da, auch das ist eine finanzielle Entscheidung, so blöd das ist, auch wenn man halt genau das so romantisieren möchte. Aber mein Gedanke ist dann, ach ja, es läuft aber gerade echt gut beruflich.
Mhm.
Und wenn ich jetzt ein Kind bekomme, gibt es auf jeden Fall einen Knick nach unten. Ich habe eben noch keine Rücklagen. Das heißt, möchte ich das machen? Ich bin gerade selbstständig. Ich bin nicht fest angestellt. Für selbstständige Menschen ist es nicht easy. Das, ja, so weit freie Entscheidungen. Also ich kann halt, also das ist dann doch nicht alles so vereinbar, wie man es gerne hätte.
Genau. Und dann quält dich immer natürlich noch dieses gesellschaftliche, in Anführungsstrichen, Shaming, was es halt oft gibt. Ne? Also wie du es, es gibt ja auch, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Bild, was ja auch sehr oft geteilt und pointiert wird, ist dieses so, wie du es machst, bist du irgendwie, entweder bist du die Rabenmutter, die wieder direkt arbeiten ist und die Leute zerreißen sich den Mund darüber, dass du, wo bist du, warum bist du denn hier? Bist du nicht bei deinem Kind? Und man denkt so, hä, es hat ja auch noch ein anderes Elternteil. Oder du bist halt irgendwie raus. Du bist halt 2 Jahre zu Hause und hast kaum Chancen, wieder einzusteigen oder sehr schwer. Oder du bist alleinerziehend und das sieht noch mal viel schwieriger für dich aus. Und es ist, glaube ich, utopisch zu glauben, dass das nicht passiert, dass Frauen in unserem Alter oder ein bisschen jünger oder ein bisschen älter in Vorstellungsgesprächen für Festanstellungen die Frage gestellt wird, ja, wie sieht's denn mit Kindern aus, und dass sie dann den Job nicht bekommen, ne? Also es ist immer noch einfach eine unglaublich schwierige, ja, es gibt diese Vereinbarkeit einfach noch nicht. Und es ist, glaube ich, super wichtig, dass Frauen sich da erstens austauschen, aber auch Väter oder eben das andere Elternteil auch gestärkt wird, weil ich auch denke, so, es müsste viel mehr auf diese Modelle geguckt werden, die das eben besser machen, sich das aufzuteilen, ne? Dass es nicht für einen den Komplettverzicht auf den einen Bereich heißt. Es ist ja auch scheiße, wenn der Vater oder das eine Elternteil komplett auf die Familie verzichten muss. Also es ist ja auch irgendwie kacke. Also warum kann man das nicht besser teilen?
Genau, wir sind jetzt einfach direkt schon bei einer gesamten Systemkritik. Und man sieht es ja. Also man sieht auch, dass Kapitalismus dieses heteronormative Geschlechterverhältnis, der Mann arbeitet, die Frau passt auf die Kinder auf, extrem implementiert hat, ja, und auch fördert und manifestiert. Das ist so die eine Sache, dass, genau, dass diese ganzen systemischen Dinge strong as ever sind. Das fängt ja schon alleine damit an, dass, ne, dieses Klischee, Mädchen interessieren sich nicht für Mathe, Also du wirst quasi, dir wird quasi gesagt, eingetrichtert, Zahlen, Geld, das ist nicht so deins als Frau. Es ist auch nicht so interessant. Du kannst es auch nicht. Und lass uns Männer das mal machen. Also das Interesse an Finanzen wird halt einfach auch bei Frauen nicht gefördert oder wird halt auch übersehen und ist anscheinend konträr gegen der Geschlechterrolle. Ich bin jetzt 30 und es ist einfach katastrophal, wie wenig ich über Finanzen weiß, wie ich es hasse, über Rücklagen oder hier so Versicherungen oder all diese Dinge zu sprechen. Ich will am liebsten, will ich einfach bei diesem Modell bleiben von, ich habe Geld, das reicht bis zum Ende des Monats, dann bekomme ich noch mehr Geld. Das kann ich so managen. Aber eigentlich könnte ich schon viel, also könnte ich schon was ganz anderes machen. Ich könnte ja irgendwie mich mal ein bisschen mehr reinfuchsen, und vor allen Dingen jetzt müsste man sich ja eigentlich so breiter aufstellen und müsste ein bisschen hier machen, ein bisschen da machen, ein bisschen Rücklagen, keine Ahnung was so. Aber es ist halt diese Kombination aus einer kritischen Einstellung gegenüber diesem System.
Ja, natürlich.
Und klar, aber auch diese weibliche Sozialisierung, die es mir sehr schwer macht, mit Geld umzugehen.
Ja, total. Und ich finde auch interessant, dass zum Beispiel Frauen im Privaten eigentlich, glaube ich, ganz frei und mit ihren Freunden und Freundinnen irgendwie darüber reden, so, wie geht's mir damit? Aber zum Beispiel im Gespräch mit Vorgesetzten oder Chefs oder Leuten, die sie mit denen sie Gehaltsverhandlungen führen müssen, dann auf einmal verstummen und das da überhaupt nicht übertragen können. Also dieses vermeintliche Klischee, Frauen sind kommunikativer und besser diplomatisch im Verhandeln oder was auch immer, das kommt ihnen da überhaupt nicht zugute. Ne? Also da wird's dann auf einmal wird die Luft ganz dünn. Und es stimmt natürlich total mit dieser Rechnen, Sozialisation, Mathe und Zahlen sind nicht so mein Ding. Aber auch, ich muss an Madame Moneypenny denken, die von der habe ich ein paar Podcasts gehört, die sehr oft gesagt hat, dass es eben doch ihr so oft unterkommt, dass Frauen einfach, egal welchen Alters, in der Ehe sind und kein eigenes Konto haben oder gar nicht wissen, was sie haben an Geld oder kein Vermögen haben, nichts, kein eigenes Geld haben, weil sie sagen, ja, darum hat sich immer mein Mann gekümmert. Und es ist halt einfach ein Modell, was einen ziemlich schlecht aussehen lassen kann in dem Moment, wo dann auch mal so eine Ehe nicht mehr hält. Ne? Ja. Und man kennt das ja, man weiß ja, wie das ist. Also meine Eltern haben sich auch getrennt und es ist einfach, ne, dann gibt's irgendwie Unterhalt für Kinder und so, aber es ist dann, wird dann auf jeden Fall ganz schnell ganz dünn, vor allem wenn man dann vielleicht mehrere Kinder hat und so weiter und vielleicht nicht im Guten auseinandergeht und um jeden Cent feilschen muss. Ich finde aber auch, was ein Punkt in der Sozialisierung ist erstens dieses, über Geld spricht man nicht. Ne? Also auch wenn wir gesagt haben, jetzt bei uns unter Freundinnen war das vielleicht nicht mehr so, aber dieses Allgemeine, das schickt sich nicht zu wissen, was der andere verdient. Das schickt sich auch nicht auf dem Flur darüber zu reden unter Kollegen und Kolleginnen, was ja einzig und allein dem Arbeitgeber zugutekommt, sonst niemandem. Ne? Also wenn die Leute sich nicht untereinander vernetzen und untereinander abgleichen, dann kann man den Leuten unterschiedlich viel zahlen, das ist ja klar. Und ich glaube, es ist auch so eine Angst von Frauen, so eine Urangst halt, schwierig zu sein, nicht gemocht zu werden, gierig zu sein und zu viel zu fordern. Mhm. Ne? Also bloß nicht zu forsch. Das sind ja alles so Worte, die man ja irgendwie kennt. Also bloß nicht irgendwie so rüberkommen wie jetzt die große Breitbeinige, die sich da hinsetzt und sagt, hier, das will ich, das bin ich und das bin ich wert. Ciao. So, ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie was sich dem gesellschaftlichen Bild von einer classy Lady irgendwie nicht schickt, sozusagen. Ne? Und das hat man, glaube ich, auch sehr stark gelernt. Und dazu kommt es eben noch, das ist natürlich auch, darauf gehen wir gleich nochmal ein, da auch wieder sehr stark von Ressourcen und familiären Möglichkeiten abhängt. Also was deine Eltern nicht wissen oder sich nicht aneignen können aufgrund verschiedener Barrieren, das können sie dir eben auch nicht beibringen. Und so wird das eben von Familie zu Familie, von Generation zu Generation wieder weitergegeben, so
ja.
Die also, Schwierigkeiten.
Ey, ich muss sagen, das, was du gerade beschrieben hast, hundertprozentig ist das bei mir so. Ich bin halt einfach, und das soll man ja auch, alles soll man ja nicht öffentlich sagen. Sag das bloß nicht öffentlich. Erstens muss ich sagen, ich finde das interessant, dass du sagst, ja, unter Freundinnen redet man so sehr darüber, weil ich muss sagen, wir reden jetzt auch nicht andauernd immer über Geld. Also die Leute, die am ehesten über Geld reden, sind halt diejenigen, denen es nicht total scheiße geht, aber die es auch nicht super viel haben, weil die haben am wenigsten zu verlieren. A.k.a. ich. Weil ganz ehrlich, die FreundInnen von mir, die eigentlich mehr verdienen, finden es überhaupt nicht cool, über Geld zu reden. Die sagen auch nicht, niemand sagt, ich bin reich. Einfach, also das sagt einfach...
Nein,
so,
reiche Menschen sagen das nicht.
Sagen es nicht. Und das finde ich auch, das nervt mich so komplett, weil ich denke so, keine Ahnung, natürlich ist reich auch immer schwierig, weil auch da habe ich gemerkt, Leute, die aus Familien kommen, die ein paar Millionen haben, gucken auf die Familien, die noch ein paar Millionen mehr haben und sagen so, ja, ich bin ja nicht reich, die anderen sind reich. Mhm. Aber dennoch denke ich, auch das wäre mal, genauso wie Leute irgendwie sich politischen Privilegien bewusst sein sollten und das auch transparent machen müssten, so wie ich bin cis, ich bin hetero, ich bin weiß, ich bin so, ne? Sollte man auch einfach mal sagen, ich habe Geld. So, das finde ich, wäre eine politische Verantwortung, die ich irgendwie mal cool fände. Weil so, keine Ahnung, die reißt schon keiner sofort den Kopf ab. Aber das wird ja auch immer so suggeriert. Aber letztendlich würde das halt auch bedeuten, dass du dir eine gewisse Verantwortung und einer gewissen Position bewusst sein musst, die du hast durch dein Geld.
Ja,
und das wollen
voll, halt
viele Leute irgendwie gerne, da wollen Leute nicht so gerne drauf hinaus. Aber was ich auf jeden Fall auch sagen muss, ist, ich habe halt auch wirklich nicht die Skills. Gerade, ich arbeite daran, aber es ist dieses Verhandeln. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie oft ich einfach wusste, ich werde hier gerade abgezogen.
Ja,
ich,
klar.
Ich werde hier gerade einfach so schlecht bezahlt.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Die Ausbildung, die ich habe. Jetzt mittlerweile habe ich ja auch einen Namen. Ich habe wirklich, ich habe Dinge vorzuweisen, wo ich sagen könnte, ihr müsst mich gut bezahlen. Ich habe Arbeitserfahrung.
Sag ich dir doch immer.
Ja,
sag ich dir doch.
Das sagst du mir immer. Und trotzdem kriege ich es nicht hin. Zu sagen, nein, diesen Job mache ich nicht, weil er ist einfach schlecht bezahlt. Ich werde viele Jobs gemacht jetzt, wo ich einfach unterbezahlt war.
Ja.
Das ist einfach Fakt. Aber ich mache es trotzdem immer wieder.
Ich muss eine Sache noch schnell sagen, worauf ich mich bezogen habe, als ich meinte, dass Frauen untereinander über Geld sprechen. Und das war nämlich eine Umfrage von dem Businessportal monster.de. Da haben nämlich Frauen der Generation Y, der Generation Y, gesagt, dass sie 63% der Frauen fühlen sich unwohl, wenn sie mit Kollegen zum Beispiel über das Gehalt sprechen. Mhm. Und mit Freunden und Freundinnen machen sie es aber. Darauf habe ich mich bezogen. Das war halt eine Umfrage. Aber ich gebe dir total recht in dem, was du gesagt hast. hast, ich finde auch, dass es auf jeden Fall Luft nach oben gäbe und da, dass man gerade bei Leuten, die sehr wohlhabend sind, irgendwie da eine ganz andere Verhältnismäßigkeit herrscht. Und man kennt ja auch so dieses Klischee, dass man das Gefühl hat, irgendwie in Deutschland geht man so davon aus, dass es so ist, man ist halt reich geworden über die Chancen und das, was man, wie hat man sich alles hart erarbeitet. Und in Wirklichkeit ist es halt immer die Umwelt oder das Elternhaus und die soziale Herkunft und die Resources, die man hat. Absolut. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich möchte zuerst auf das Verhandeln, was du jetzt gerade angesprochen hast, nochmal eingehen, weil das finde ich nämlich wirklich einen wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen, weil ich bin ja jetzt, also ich arbeite ja eh schon in meinem Job, seit ich ein Kind war und bin jetzt ja seit 10 Jahren sogar hier eben in Berlin selbstständig und mach das. Und ich kann dir sagen, das ist auch etwas, in was man reinwachsen muss. Also mir ist das auch am Anfang ganz, ganz, ganz viel passiert. Und mir passiert das auch immer noch manchmal, wenn man sehr stark übervorteilt wird, also wenn man so überrumpelt wird. Gern mal fragen Leute einen schnell auf dem Flur, hey du, wir haben da das und das Projekt und wir haben da aber nur Summe X. Und willst du das ausnahmsweise für so und so viel machen? Und man sagt einfach so, ja, würde ich machen und geht in Feierabend und ärgert sich eigentlich, dass man das zugesagt hat. Ne? Also, dass man irgendwie denkt, naja, aber dann tröstet man sich wieder und sagt so, ja gut, aber es ist halt Geld haben oder nicht haben. Aber den eigenen Wert irgendwann zu erkennen und auch zu verstehen, so wer dahinter steht und dass das keine persönlichen Gefallen sind in der Regel, wenn man irgendwelche Jobs macht, die man irgendwem tut. Ne? Also das sind nicht deine besten Freunde oder Verwandte, die dich bitten, irgendwas für sie zur Hilfe zu tun. Aber oft ist die Ansprache so. Könntest du, wir brauchen dich da und es wäre total nett, wenn du, und du könntest eigentlich so sagen, nee, so nicht. Ne? Oder du nennst halt deine Summe und im Idealfall, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, sie handeln dich runter, ihr einigt euch oder du machst den Job nicht, dann macht es jemand anders. Ne? Ja. Also es ist halt klar, man hat immer Angst, diesen Job zu verlieren. Aber mir ist das jetzt auch im letzten Jahr noch passiert. Da habe ich mich wirklich mit jemandem gestritten von der Firma, der wollte, dass ich was spreche, wo ein großes, großes Computerspiel hintersteckte. Und dann wollte ich eine gewisse Stundengage haben. Und dann haben die gesagt, ja, aber der Kunde möchte dafür nicht so viel ausgeben. Und da habe ich gesagt, aber ich möchte nicht für so wenig arbeiten. Also es ist einfach ein Interessenkonflikt. Dann kann der Kunde mich halt nicht buchen. Also ich kann ja auch nicht in den Laden gehen und sagen, ich möchte aber nicht so viel ausgeben. Also dann sagen die auch, ja gut, dann kannst du die Schuhe leider nicht haben. Also so funktioniert das System ja nicht. Und das heißt, natürlich spreche ich jetzt nicht mehr von der prekären Hand-in-den-Mund-Situation, aber dieses in dem Beruf, den man hat, wachsen und sich mit anderen austauschen, ist so wichtig. Also ich war immer, wenn ich mir nicht sicher bin, wie viel kann ich da nehmen, wie viel kann ich da verlangen, tausche ich mich mit meinen Kolleginnen aus und noch wichtiger, auch mit meinen Kollegen. Weil bei uns ist es tatsächlich so, dass die Erfahrung zeigt, dass meine männlichen Kollegen sich trauen, viel mehr zu verlangen und auch meistens viel mehr bekommen. Und ich weiß nicht, wie gut das klappt mittlerweile, dass Frauen dasselbe verlangen und dann auch dasselbe kriegen. Aber ich versuche mich zumindest immer daran zu orientieren, weil die sind da einfach mutiger. So blöd das klingt. Die haben da ein anderes Selbstverständnis. Und ich hatte auch eine Freundin, die jahrelang Leute eingestellt hat, also Bewerbungsverfahren betreut hat bei einem großen Verlag. Und die meinte, es ist allgemein so, dass schon in der Regel die Frauen sagen, auf bestimmte Fragen, kannst du das? Sagen die so, ja, ich bin mir nicht sicher, habe ich noch nie gemacht, aber Und Männer sagen einfach so, klar. Klar kann ich das. Und das ist natürlich alles eine Frage des Upbringings, also das, wie sind wir sozialisiert und was wird von uns erwartet, was sind unsere sozialen Rollen, in denen wir groß werden und gegen die wir ankämpfen müssen, wenn wir aus dieser akuten Armutsbedrohung uns selber rausholen wollen.
Eben. Also es geht letztendlich, bräuchte es natürlich ein System-Change, aber dafür ist Aktivismus da und auch das Einsetzen von bestimmten Forderungen und so weiter. Auch in dieser Krise sieht man nochmal, dass das sehr dringend notwendig ist, weil eben die Leute, die gerade systemrelevant sind, auch die Menschen sind, die echt schlecht bezahlt werden. Aber es geht halt eben auch darum, die Dinge, die man eventuell kontrollieren kann, besser zu machen.
Ja.
Das heißt, besser zu verhandeln und sich mit den eigenen Finanzen auseinandersetzen.
Ja.
Und auch wenn ich es hasse, und das liegt auch an meinem Upbringing, weil ich auch in einem Haushalt groß geworden bin von zwei selbstständigen KünstlerInnen, die halt mal Geld hatten, mal kein Geld hatten. Es war ein extrem belastetes Thema bei uns, wo es halt einmal hieß so, okay, wir sind broke, wir haben kein Geld. Und dann wieder, wir haben ein bisschen Geld und dann haben wir wieder, dann läuft es wieder ganz gut und dann wieder nicht. Und dieses Unbeständige und dieses Nicht-Durchblicken, das hat mich natürlich auch komplett geprägt.
Ja.
Ich denke halt irgendwie so, okay, das ist halt so ein großes, noch so eine große Challenge, ja, die so ansteht, ist tatsächlich irgendwie ein anderes Verhältnis zu Finanzen und Geld zu bekommen, weil ich versuchen muss, aufzuhören, so zu denken, zu sagen, so, ja, das reicht ja, mir reicht es, ich kann die Miete zahlen, ich kann mir was zu essen kaufen, alles gut, sondern eher, also sich einfach ein bisschen angleichen zu dem, was andere Menschen auch in dem gleichen Umfeld irgendwie verdienen, weil auch das hindert einen natürlich irgendwie an Aufstieg oder so, ne, also.
Ja, man sieht es ja auch schon ein bisschen hier an uns, an Feuer und Brot, ne, wir machen das irgendwie seit 4 Jahren oder 4,5 und machen uns auch eine Wahnsinnsarbeit und stecken da unglaublich viel Liebe und Zeit rein. Und haben uns ja bis jetzt auch dazu entschlossen oder immer so entschieden, dass wir irgendwie das nicht wirklich zu Geld gemacht haben, was wir uns hier erarbeitet haben oder beziehungsweise eigentlich gar nichts daran verdient haben, weil wir ja sogar noch Kosten haben. Mhm. Gott sei Dank haben wir ja UnterstützerInnen, die uns ein bisschen Geld im Monat zahlen, spenden. Und das ist toll, weil dadurch können wir irgendwie unsere laufenden Kosten tragen. Allerdings ist es natürlich auch die Frage, ob wir gerade in der nächsten Zeit, wenn es für uns so unbestimmt aussieht, vielleicht dann doch auf Mittel zurückgreifen, eben auch mit unserem Podcast zumindest ein bisschen Geld zu verdienen. Aber es stimmt halt total, was du gesagt hast. Es ist so, was die Eltern nicht wissen, das können sie einem ja auch irgendwie nicht beibringen. Meine Mutter zum Beispiel hat dann auch, als ich irgendwie als Teenager dann ja schon angefangen habe, irgendwie Geld zu verdienen, hat sie versucht, mir zu sagen, ja, da kommt dann irgendwann die Steuer, da musst du ein bisschen aufpassen. Aber es konnte mir halt auch niemand wirklich helfen, ne, weil es irgendwie niemand wusste. Also es hat sich niemand mit mir hingesetzt und mir das dann irgendwann erklärt. Und ich bin ja auch schon als ganz junger Mensch mit der Steuer so auf die Fresse geflogen, auf Deutsch gesagt, und hatte da ganz viel Steuerschulden, die ich nachbezahlen musste über Jahre und so, weil es einfach mir niemand gesagt hat und ich auch niemanden hatte, der das dann irgendwann gemacht hat. Und ich bin jetzt seit ein paar Jahren irgendwie im grünen Bereich und bin so glücklich darüber, aber das war ewig ein unglaublich leidiges Thema. Deswegen liege ich auch immer meinen Leuten in den Ohren so, passt auf die Steuer, weil es wirklich so ein Damoklesschwert war, weil ja, ich das auch mal gehört habe, dass der Großteil an Kredite in Deutschland wohl an Selbstständige vergeben wird, aufgrund von Steuerschulden.
Ja, ja.
Also das ist echt, einfach, ja, weil einem das Geld, was man verdient, halt nicht, die Steuer wird einem nicht sofort abgezogen, sondern man muss die halt weglegen. Mhm. So. Und das klingt leichter, als es ist, das einzuschätzen.
Vor allen Dingen, weil es auch dann so dieses, okay, dann gibt es die Umsatzsteuer, dann gibt es die Einkommensteuer, dann gibt es Quartal, dann gibt es Vorauszahlung und dann gibt es am Ende aber auch noch mal was, wo du halt immer denkst, hey, ich habe doch schon Steuern gezahlt und
ja,
dann
noch mehr.
Ich muss noch was weit.
Ja, es ist Horror. Und dann musst du vorauszahlen für Geld, was du noch gar nicht verdient hast. Und das ist ein sehr, sehr, sehr kompliziertes und trockenes System. Und es ist schwer, da durchzublicken. Ich finde trotzdem noch spannend, diesen Gedanken oder das weiter da noch ein bisschen drüber zu sprechen, weil wir ja auch irgendwie besondere Situationen hatten, so wie wir groß geworden sind, weil du ja eben erzählt hast, okay, bei dir zu Hause war Geld dann oft Mangelware, manchmal war ein bisschen was da und bei dir denken doch Leute auch ganz oft wahrscheinlich, dass du aus einem Haushalt kommst, wo es wenig Zugang zu institutioneller Bildung gab, ne? Also,
ja,
dass Leute dann denken, okay, da gab es wenig Geld, also gab es auch
wenig Bildung.
Und dich dann sozusagen einfach anders in einer anderen Schicht vermuten.
Herkunft. Ja, das ist halt aber ich meine, da sind wir ja beide so ein bisschen von betroffen. Ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr wegen auch Racism. Aber das ist so eine, wenn es um Klassismus geht oder um soziale Herkunft, dann sprechen die Menschen halt immer von den ArbeiterInnen und dann den AkademikerInnen und dass es halt dann diejenigen gibt, die wenig Geld haben und die irgendwie viel Geld haben. Und in den Köpfen ist es so, und die einen sind halt BIPOCs und die anderen sind weiß. Und das stimmt ja auch alles im Groben. Aber natürlich ist es so, wenn man es aufs Individuum guckt, ist es natürlich nochmal sehr viel komplizierter. Und ich habe lange gemerkt, dass für das, wie ich finanziell und auch von der sozialen Herkunft, wie ich aufgewachsen bin, dass ich da in diesem gängigen Narrativ es total schwer finde, mich einzuordnen.
Ja.
Okay, mein Vater hat halt Sport studiert, meine Mutter ist Tänzerin. Die hat quasi keinen akademischen Abschluss, aber die hat halt natürlich irgendwie in Institutionen gearbeitet, die irgendwie hoch angesehen sind. Dann ist sie aber dann wiederum Tänzerin gewesen, ein Job, der oft, also so wie Schauspielerin oder so oder so. Das sind halt einfach so, du hast zwar diesen Zugang in diesem Umfeld, aber du hast oft, bist du schlecht bezahlt. Du bist auch in einer Gruppe, wo einfach Leute aus einer hohen Bildungsschicht und Leute, die irgendwie wenig Zugang zu institutioneller Bildung hatten, auch zusammenkommen. Es ist halt
die Kunst.
Die Kunst.
Es ist die Kunst.
Es ist die Kunst. Ja. Richtig. Da sind da irgendwie, ja. Dann kommen da, das ist dann, das sammelt sich dann irgendwie so und das ist dann, und auch mit diesen Menschen bin ich halt auch irgendwie aufgewachsen. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, okay, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist sehr breit gefächert. Zum anderen hatten dann meine Eltern, ganz lange waren die in der Gastro. Und in der Gastro ist es auch ein bisschen so, wo du halt irgendwie das Gefühl hast, okay, das ist unglaublich harte Arbeit. Du bist die ganze Zeit, sind die irgendwie in diesem Laden, waren total wenig zu Hause, haben uns quasi selten ins Bett gebracht, sag ich mal. Mhm. Und dann hat man aber irgendwie Geld und dann läuft es irgendwie schlechter. Und die ganze Zeit gibt es diesen finanziellen Druck. Aber du triffst halt auch Leute sind in deinem Umfeld, die entweder, ne, die Gäste, die irgendwie vielleicht mehr verdienen, gerade die Stammgäste, die genug Geld haben, um die ganze Zeit irgendwie ins Café zu gehen. Dann hast du aber auch wieder Leute, die kellnern, das sind unterschiedliche Menschen. Also kurz gesagt, es ist halt einfach so, ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, ich kann mich irgendwie der einen oder der anderen Gruppe hundertprozentig zuordnen. Dann habe ich irgendwann mal das Wort Bohem gehört und dachte so, aha,
that's me.
I'm Bohem. Also genau die Leute, das beschreibt halt genau die Leute, die irgendwie so...
Mix the Bourgeoisie and the Rebels. Bourgeoisie ist doch auch so.
Nee, Bourgeoisie Bohem, sind oder? Die oben. Sind,
ach so.
Die Bourgeoisie Mist. Sind die... Die Bourgeoisie sind die...
die Schicken, die Reichen.
Die Schicken, Reichen.
Aber die kommen dann together in Music, Make the People Come Together von Madonna. Okay, ich verstehe. Aber da habe ich gerade irgendwie dran gedacht.
Die Bourgeoisie, ja, das ist nämlich die Sache, weil ich habe ja als Kellnerin die Bourgeoisie bedient, sozusagen. Mhm,
ja.
Also die waren und, dann, ja.
Und die, du kamst dir aber, kamst du dir arm vor? Du kamst dir erst später arm vor,
ja,
als du dann...
Weil alles war erstmal gut so. Und das ist halt auch die Sache, dass ich nicht irgendwie das Gefühl hatte, I'm missing out. Mhm. Und vor allen Dingen eben, weil wir ja irgendwie, gerade jetzt, sag ich mal, auf unserer alten Schule in der Umgebung war wohnen, so, das, sag ich mal, da gab es natürlich auch so die Rich Kids, aber das waren vielleicht so 4. Und wenn man jetzt mal im Vergleich zu dem, wo wir dann danach hingegangen sind, auf das Humboldt-Gymnasium in der Südstadt, waren auch die Rich Kids vom Hansa-Gymnasium jetzt auch nicht... Nee. War eigentlich ganz normal auf dem
Gymnasium.
Das heißt, ich habe mich quasi erst arm gefühlt, als ich angefangen habe, mit wohlverdienenderen Menschen abzuhängen.
So. Ja, das war echt krass. Ne? Dann ist man da hingegangen auf die neue Schule und da sind so die Mädels, wir waren ja dann in der 10, nee, doch, 11, in der 11.
Dann haben sich da so, ich kam jetzt in der 12.
Genau, ich bin dann in der 11 dahingegangen und die sind alle zu so, weiß ich noch, zu so richtigen Friseuren gegangen, weißt du, wo so, das so 70 Euro gekostet hat. So, ich war halt nie bei einem Friseur vorher, also das Geld hatte ich einfach nicht, so, das war also so richtig erwachsen und die haben so Pepe-Jeans getragen. Das war auf jeden Fall schon ein großer Unterschied und bei mir ist das ja auch so, ich bin ja irgendwie, ich hänge auch so komisch dazwischen, du hast schon recht, da sind so manche Parallelen, weil eben mein Papa ist Autor und meine Mama ist jetzt Redakteurin bei einer Produktionsfirma für die Öffentlich-Rechtlichen und die hat sich aber total da hochgearbeitet, weil als ich klein war, geboren wurde, hat meine Mama noch studiert und war dann auch relativ bald, als meine Eltern sich getrennt haben, alleinerziehend und dann hatten wir immer sehr, sehr wenig Geld. Allerdings hatte meine Mutter das Glück, dass ihre Eltern sie halt sehr stark unterstützt haben. Und ich, als meine erste Halbschwester von meinem Vater geboren wurde, war ich dann schon 8. Das heißt, ich habe mich als Kind, glaube ich, materiell total verwöhnt. Ich habe einfach immer das bekommen, was ich mir gewünscht habe, weil ich halt so, bis ich 8 war, Einzelkind war und dann diese Großeltern hatte, die immer irgendwie eingesprungen sind und eben mein Papa als Autor, als ich klein war, sehr, sehr gut verdient hat, was dann irgendwann aufgehört hat. Der hat aber, glaube ich, ganz, ganz gut mit Geld umgehen können, aber dadurch, dass ich auch mit ihm ja nicht zusammengelebt habe und auch nicht immer so viel Zeit mit ihm verbracht habe, konnte ich da irgendwie als Kind auch nicht so viel von profitieren. Und gleichzeitig habe ich natürlich wahnsinnig viel Zugang und Förderung genossen und natürlich irgendwie Musikunterricht gehabt und Gesangsunterricht und Lesen und alles Mögliche, was ging, durfte ich alles machen, konnte ich alles machen. Und dadurch war ich natürlich da in jeder Hinsicht super privilegiert. Ja. Gleichzeitig war das Geld eigentlich dann auch später knapp. Und ich hatte dann einfach das große, große Glück, dass ich schon als Kind angefangen habe, halt diese Sprecherjobs zu machen. Und dann ja auch schon mit 16, 17 das so anfing, dass ich einfach mein eigenes Geld verdient habe, um mich selber zu finanzieren, weil da war dann eigentlich Schluss, ne? Und da hast du ja auch die Parallele. Also du hast ja auch, seit du 16 warst, eigentlich durchgängig immer gearbeitet. Der Unterschied bei mir war einfach, dass ich das Glück hatte, in so einen Job reinzurutschen, wo man einfach schneller, besser verdienen kann, als wenn man in der Gastro ist.
Du hattest ja eigentlich relativ früh relativ viel Geld, aber es war halt dein Geld. Du hattest halt quasi nicht das Geld von deinen Eltern. Ich hatte halt, genau, ich kam aus den USA, ich habe davor natürlich auch irgendwie kleine Jobs gemacht, aber als ich mit 17 aus den USA wieder kam, war es eigentlich so, okay, du musst halt finanziell selbst klarkommen. Du musst halt, also wir geben dir kein Geld. Ja. Ich habe noch nicht mal mein Kindergeld bekommen. So, also das ist halt, ich habe dann angefangen zu jobben und so weiter. Also generell, sag ich mal, hätte ich nicht studieren können ohne BAföG. Also das wäre einfach nicht möglich gewesen. Das muss man. Aber dafür ist BAföG ja auch da. Also es ist ja auch für die Leute, die halt sonst nicht studiert hätten. Aber dennoch ist es auch ein absoluter, ist es schon ein ziemlich auch finanziell hoher Druck, von staatlichen Geldern abhängig zu sein. Auch BAföG ist kein Zuckerschlecken. Erstmal diese ganzen Amtsgänge und so weiter und dieses Beantragen, das ist teilweise schwierig gewesen. Und dann zum anderen, dass du halt auch irgendwie gucken musst, ne, dass du weiterfinanziert wirst. Ich hatte mein Studium nicht abbrechen können, weil ich danach gar keinen BAföG mehr bekommen hätte und so. Also diese Dinge halt... Sportstudium, weiß ich nicht, ob ich das durchgezogen hätte. Hätte ich quasi die Freiheit gehabt, zu sagen, vielleicht, ich habe dann auch schon irgendwann mal erkannt, dass Sportstudium jetzt nicht irgendwie my favorite thing ist, so. Aber ich hätte es, ich hätte nicht abbrechen können.
Also, du warst voll sportlich.
Ja, ich war ja auch sportlich, aber
nein,
so.
Ich war sehr klar.
Aber es ist, also so, diese ganzen Sachen beeinflussen einen natürlich total. Ich habe auch, also das ist mir auch total bewusst, dass ich dieses Ding schon immer hatte, dass ich mehr arbeiten muss als andere Leute, während ich studiere, während ich so, ich muss halt einfach da noch kellnern. So, andere Leute müssen es nicht. Und das hat natürlich einen Nachteil, weil während die anderen Leute in der Bib sitzen und lernen, sitze ich im Café und mache Schichten so. Das heißt... Ja. Das macht es natürlich, dann wirst du da benachteiligt. Es ist aber auch nicht so schlimm, weil ganz ehrlich, man hat dann auch beim Kellnern hat man ja Leute, die auch im gleichen Boot sitzen. So. Also von daher, man fühlt, ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist, ein riesiger Faktor ist, ob man sich alleine fühlt in seiner Situation oder nicht. Ob man das Gefühl hat, man ist die Einzige, die das machen muss oder nicht. Und deshalb hatte ich das Gefühl in München sehr viel stärker als während des Sportstudiums, weil beim Sportstudium, ich das Gefühl habe, es waren sehr viel mehr Leute, die irgendwie BAföG bekommen oder auch irgendwie ihr Geld dazu verdienen müssen oder broke sind.
Halbe Spoho arbeitet in den Bars und Clubs und kriegt man überall Freibier in der Wohngemeinschaft.
Das stimmt.
Ja, das waren noch Zeiten. Nee, aber was natürlich da rauskommt, ist ja klar, und das möchten wir ja an der Stelle, wir wären ja nicht Feuer und Brot, wenn wir das systemische Problem nicht nochmal beleuchten oder besonders betonen wollen. Armut ist natürlich hat immer mit einem Lack of Resources, also mit fehlenden Möglichkeiten zu tun. Das heißt, das eine baut meistens auf das andere auf. Ne? Das heißt, Kinder aus Familien, wo die Eltern beide arbeiten, in vielleicht Vollzeit, prekäre Verhältnisse, wenig verdienen, wenig Rücklagen bilden können, vielleicht auch noch eine ihnen nicht helfen können bei den Schulaufgaben, weil es vielleicht eine Sprachbarriere gibt, weil Deutsch oder die jeweilige Sprache nicht die Muttersprache ist. Die gehen schon mal mit einer ganz anderen Chance und Startsituation an den Start als Kinder, bei denen das nicht so ist. Und dann baut sich da natürlich immer weiter eine Pyramide der, ja, sozusagen der Steine, die sich in den Weg legen auf. Also es gibt dann immer mehr Hindernisse, die diese Kinder, denen es so geht, die erstmal überklettern müssen. Und Chancengleichheit ist sozusagen eine Illusion. Und deswegen sagt man ja auch so, ja, oder es gibt dazu ja auch Studien, dass es zum Beispiel bei es ist dann Kindern aus ArbeiterInnenfamilien, dass die auch das Geld, wenn sie später besser verdienen oder gut verdienen, dass sie natürlich viel weniger Vermögen bilden können, ja, weil die meistens ihre Familien unterstützen oder weil sie eben nicht das Know-how haben, weil sich niemand mit denen hinsetzt und sagt, hör mal, ein Bausparvertrag wäre für dich jetzt super oder kennst du diese ETFs? Ich habe da mal mit meinem Bankberater gesprochen.
That's what I'm saying.
Es passiert halt nicht. Selbst wenn der Job dann da ist und selbst wenn der gut ist, entsteht da natürlich keine Chancengleichheit. Und also reich sein ist keine, das habe ich mir verdient und habe mir das alles hart erarbeitet. Sicherlich unter anderem ist es auch ein Aspekt, aber sicherlich haben nicht alle dieselben Chancen. Und das ist klar und das ist auch wichtig, wenn man darüber redet.
Nee, und vor allen Dingen auch in Deutschland. Also da ist auch klar mit den sehr großzügigen Erbgesetzen. Kurz ein paar interessante Infos zum Erbe. Jedes Jahr werden in Deutschland circa 400 Milliarden Euro vererbt. Erbe wird im Vergleich zu selbst erarbeiteten Einkommen aber kaum besteuert, gerade wenn es sich um Unternehmen handelt. Außerdem können Eltern ihren Kindern ziemlich hohe Beträge steuerfrei schenken. Also jedes Elternteil kann alle 10 Jahre bis zu 400.000 Euro an Kinder verschenken. Die Leute zwischen 20 und 40 bekommen so viel vererbt wie keine Generation zuvor in Deutschland. Aber darunter sind natürlich auch viele, die überhaupt nichts erben. Und diese Gesetzeslage trägt dazu bei, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Die einen können sich eben dann nicht einfach mal Immobilien kaufen oder ein Unternehmen mit viel Startkapital gründen und haben deshalb auch in der nächsten Generation weniger zu vererben, während die anderen immer mehr Reichtum generieren.
Ja.
Und es wird ja auch, und das ist aber auch allgemein natürlich ein kapitalistisches Prinzip, was es natürlich überall auf der Welt gibt, aber in Deutschland wird es sehr begünstigt. Dann wird es auch nochmal begünstigt durch unser Schulsystem, was uns quasi alleine schon in einem sehr frühen Alter quasi sortiert, in quasi eigentliche Einkommenschancen sozusagen.
Ja, natürlich,
und
klar.
Aber es ist ja auch so, Symbolbild ist ja auch so, wie das Trump sagt, my father left me a small heritage of $2 million. Und Bernie Sanders sagt irgendwie, my father left me a small amount of $20,000. So, und das ist halt, also da merkt man halt schon, beide denken halt, okay, ich habe was Kleines geerbt bekommen und daraus habe ich viel gemacht. Alle denken, sie hätten nichts geschenkt bekommen. Alles hätten sie selbst gemacht. Nein, hast du halt nicht. Ich mag viele, viele Menschen.
Ich mag viele Menschen mit viel Geld.
Nein, ich habe einen Freundeskreis mit sehr unterschiedlichen Einkommen, sagen wir mal so.
Ja, ich auch.
So, und das ist ja schon mal was anscheinend nicht so oft vorkommt.
Ja.
Vor allen Dingen auch zum Beispiel. Ganz ehrlich, Kuss an meine KommilitonInnen aus München, aber da habe ich auch gedacht, so die Leute, weil alle haben natürlich in München mit Geld gestruggelt, weil München war einfach ein fucking teuer, ist einfach sehr teuer, aber dann waren die so, oh mein Gott, ich muss vielleicht in Dispo gehen und ich war so, okay, well, ich lebe im Dispo. Ich muss dahin wieder ausgleichen, dass er eigentlich...
Dass er auf null ist.
Dass er überhaupt... die Grenze eigentlich wieder einholt, die ich eigentlich überschreiten darf. Ich habe mein Dispo so lange so krass überzogen und dann musste ich erstmal gucken, dass ich wieder auf minus 500 Euro komme, wo er eigentlich sein sollte und so weiter.
Das war einfach so wie halt eine Leihgabe. Man hat sich das halt geliehen. Ich war auch irgendwann super perplex, als ich mit einer Freundin hier in Berlin gesprochen habe und sie so meinte, hey, ich habe, also sie so, ich kann kein Geld mehr abheben, weil ich habe kein Dispo. Ich so, was? Okay, interessant, es ist nicht meine Realität.
Ja, also aber das Ding ist halt, ne, ich gönne es, also alles gut. Es soll auch niemand dieses Gefühl kennen müssen. So. Mhm. Aber ich will einfach nur sagen, ne, Leute, es gibt immer noch Leute, die weniger haben und weniger und dieses Ding von, ach, das kann sich doch, also das, und so, das geht ja auch so schnell weg. Jetzt habe ich irgendwie Geld, jetzt war ich lange nicht mehr im Dispo, aber das ist auch dieses Gefühl von, dass man sich Dinge einfach nicht leisten kann. Und auch wenn du denkst, ach, sind ja nur 10 Euro, sind ja nur 2 Euro, keine Ahnung. Wenn du weißt, diese Nudelpackung ist leer, dann hast du kein Essen mehr.
Und das kenne ich sogar auch, aber der Unterschied ist natürlich auch, oder also das habe ich auch oft erlebt und ich war auch oft broke, aber der Unterschied ist ja auch nochmal, wie weich man fällt. Ja. Ne? Und was hat die Person wirklich niemanden, den sie jetzt anrufen kann, der einfach Geld hat. Ja. Ne? Also das kommt dann ja auch noch so als Privileg dazu und das vergessen, glaube ich, die Leute. Natürlich wissen auch Leute, die ihr Geld dann verdienen und vielleicht die Miete von den Eltern bekommen, okay, ich bin pleite, ich habe diesen Monat nichts mehr übrig zum Ausgehen. Aber wenn jetzt, sage ich mal, die Waschmaschine kaputt geht, dann kann man auch schon mal den Onkel oder die Oma noch mal fragen. Mhm. Ne? Dann fragt man vielleicht. Aber wenn dann wirklich eben niemand da ist, wo man sagt so, in meiner Verwandtschaft, in meiner Bekanntschaft, da ist niemand, den ich jetzt nach 600 Euro fragen kann. Das ist halt der Unterschied. Ja. Und über was man eben nachdenkt. Ne? Ich habe auch eine Freundin, die hat vor längerer Zeit ein Kind bekommen und die ist zum Beispiel auch Einzelkind und die Eltern sind beide Professoren. Und die hat überlegt, ob sie das bekommen möchte vorher. Und ich habe gemerkt, das war für sie überhaupt keine Frage, ob sie sich das leisten kann. Also das war nie die Frage. Und es sollte für niemanden die Frage sein. Ja. Also das ist klar. Ich finde das gut, dass sie entscheiden konnte. Ich fühle mich reif dafür und ich mache das und das ist toll. Aber es ist halt umso bitterer, dass es für viele andere eben eine ganz große Bedrohung ist, weil sie wissen, okay, wenn ich alleine mit dem Kind in die Armut rutsche, dann sehe ich aber alt aus, auf Deutsch gesagt.
Genau. Und das ist nämlich einfach auch so die Sache. Deshalb sind auch für Leute mit, das muss ich auch sagen, also ne, shout out to my good verdienen Friends, so. Die haben mich auch oft dann, also ne, wenn es dann irgendwie hieß, ne, kommst du jetzt irgendwie mit auf das Konzert oder mit Essen oder keine Ahnung was, wurde ich auch dann finanziell unterstützt. Vor allen Dingen von meinen Freundinnen. Also ich finde, deshalb muss man auch irgendwie so schauen, dass auch ne, ein gutes soziales Netzwerk eben auch eine Anlage ist sozusagen. Das klingt so blöd.
Eine Sicherheit. Eine Sicherheit aber, ist. Ja, klar.
Dann könnte man wieder so sagen, ja, siehst du, deshalb wirst du auch nie reich werden, Alice. Aber ich finde halt, dadurch, dass ich das weiß, dass ich irgendwie eine Person war, die irgendwie darauf angewiesen war, dass irgendwie andere Leute eingesprungen sind finanziell, denke ich so, natürlich mache ich das auch für meine FreundInnen oder meine Verwandten, die es dann irgendwie brauchen. Mhm. Aber natürlich gebe ich dann natürlich auch sehr viel von meinem Einkommen an weg, dass ich halt dann nicht anlege oder dass ich dann nicht spare oder so. Also wenn ich irgendwie was übrig habe, dann finde ich definitiv auch jemanden, der es gebrauchen kann gerade.
Ja, klar. Das ist ja auch das Ding. Aber man muss halt so ein bisschen, das ist halt auch irgendwie so ein Wachsen. Es ist halt am Ende niemandem geholfen, wenn du dann einen Kredit aufnehmen musst, weil du alles verliehen hast.
Also, soweit wird's nicht
kommen. Man muss einfach so ein bisschen so sich selber helfen, um anderen zu helfen und dich um deine irgendwann um deine Altersvorsorge zu kümmern oder sich selber zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich alt bin oder was mache ich, wenn ich nicht mehr in dem Job arbeiten kann, in dem ich arbeite oder so. Das ist ja auch irgendwie was Lebenserhaltendes. Dennoch ist es halt total komplex. Ne? Wo machen Leute ihren Reichtum fest? Wo sagen sie, es reicht mir? Ne? Vielen Leuten reicht es auch nie. Die fühlen sich nie reich. Das ist ja genau das. Aber ich glaube, man kann es runterbrechen. Das Wichtigste ist wirklich so, informiert euch, verliert die Scheu, über Geld zu sprechen, vor allen Dingen mit Kollegen, Kolleginnen, Freunden, mit allen Menschen, dass man auch fragt und share your knowledge. Also alles, was ihr wisst, gebt es weiter an andere Leute, weil, wie gesagt, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern die Kunst zu verhandeln oder die Kunst, sich selber irgendwie besser zu verkaufen oder was auch immer, zu gucken, wie kann ich vielleicht auch, wenn ich irgendwie irgendwann so weit bin zu investieren. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber es gibt ja auch faire und nachhaltige Ideen, was man mit seinem Geld machen kann. Ne? Also wenn man an der Stelle steht, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber dass man, also das Wichtigste ist halt wirklich auf sich und andere schauen und diese Angst vorm Geld und dem Thema Finanzen verlieren, weil das zu einem blinden Fleck zu machen, damit ist niemandem geholfen.
Definitiv. Und genau, ihr verdient es, gut bezahlt zu werden. Kommt raus aus dieser Dankbarkeitshaltung, wenn ihr arbeitet, dass das so nett ist, dass überhaupt euch jemand beschäftigt und ein bisschen Geld dafür gibt. Verlangt ruhig mehr, ja. Das sage ich mir aber auch. Genau, und letztendlich denke ich auch, es ist unser aller Aufgabe zu gucken, wie können wir das balancieren, dass wir innerhalb des kapitalistischen Systems, das wir jetzt gerade haben, nicht zu Ego-Finanzhaien werden und uns trotzdem
um uns kümmern
und gleichzeitig aber auch eine finanzielle Sicherheit auch gönnen und auch irgendwie bieten, wenn die Möglichkeiten dazu bestehen.
So. Weil sonst ist man ja auch wieder in diesem Bereich, wo man keine Ressourcen hat. Genau. Und ohne Ressourcen kann man auch wenig erreichen, ne? Und kann irgendwie wenig weiterkommen. Und das ermöglicht einem natürlich auch ganz anders, auf Leute zuzugehen und denen wiederum zu helfen. Ja, ich finde, das Thema ist so groß. Wir werden bestimmt noch mal back to the Finanzen-Thema kommen irgendwann.
Wenn ich irgendwann heute mal, genau, wenn wir vielleicht, also ich meine unsere finanzielle, ja, mal gucken.
Corona.
Und Corona, wir werden sehen, was die Leute, die natürlich jetzt irgendwie krass sich Sorgen machen, entweder um sich selbst oder um die Leute um sich herum, die wirklich gerade von an...
In der Existenz bedroht sind?
In ihrer Existenz bedroht sind. Ich wünsche euch Durchhaltevermögen. Ich hoffe, dass alle das berechtigte Geld, was der Staat gerade zur Verfügung stellt, bekommen schnell, ein bisschen eine Überbrückung gibt. Es ist eine scheiß schwierige Zeit. Ich wünsche einfach allen Leuten Kraft. Kraft und Power.
Kraft und Power.
Nein, alles, was man sagt, ist einfach so scheiß floskelhaft. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber es tut mir einfach, es ist einfach eine Kackzeit. Man muss es einfach sagen.
Sorry,
so viele, also für mich jetzt nicht persönlich so schlimm, aber so für manche Leute, ich weiß, für andere Leute ist es sehr schlimm. So, genau. Und aber kein No Shame. Keine Scham. Verliert die Scham davor, über Geld zu sprechen. Und eure Situation transparent zu machen. So, fertig.
Okay, das war die neue Folge von Feuer und Brot. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao.
Das war die neue Folge Feuer und Brot.
Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot@gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.